Gesundheit Lippe. Mit Wissen, Herz und Mikro. Heute Parkinson, eine Kopfsache. Ja, ich sag herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Und natürlich freue ich mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wie schon in der vergangenen Folge steht mir heute Professor Dr. Christoph Redeker, Chefarzt der Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie, Rede und Antwort. Wir widmen uns heute einem komplexen und weltweit verbreiteten neurologischen Erkrankungsbild. Da schauen wir heute drauf, nämlich der Parkinson-Krankheit. Parkinson betrifft Millionen von Menschen weltweit und hat nicht nur körperliche, sondern auch emotionale Auswirkungen auf die Betroffenen und auch auf ihre Familien. Natürlich habe ich mir wieder heute einige spannende Fragen aufgeschrieben. Allen voran möchte ich gerne wissen, was genau ist eigentlich Parkinson und was begünstigt die Krankheit? Aber auch so Themen wie Prävention wollen wir uns gerne gemeinsam anschauen. Und ganz nebenbei, Professor Redeker ist hier ein sehr versierter Ansprechpartner. Das zeigt sich deutlich auf der einen Seite in der Weiterentwicklung der Klinikangebote, aber auch im Engagement oder in seinem Engagement im Rahmen der Gründung des Parkinson-Netz Ostwestfalen-Lippe Plus. Ganz zu Anfang sage ich aber, herzlich willkommen, Herr Professor Redeker.
Ja, guten Tag.
Schön, dass Sie sich nochmal Zeit für mich und für uns nehmen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, Sie kennen das ja schon von mir, habe ich mal wieder eine persönliche, so eine kleine persönliche Frage an Sie. Sie haben mir in der letzten Episode ja verraten, dass Sie gerne fotografieren und dass Sie viele, ja, ich sag mal, fotografische Dokumentationen von Urlauben machen. Das finde ich total schön. Und heute dürfen Sie mir einfach mal einen Satz ergänzen. Nämlich, wenn ich Ihnen den Satz zuwerfe, was im beruflichen Umfeld fast keiner über mich weiß, wie würden Sie ihn fortsetzen?
Dass ich sehr, sehr gerne klassische Musik höre und auch sehr gerne die Chormusik von Johann Sebastian Bach.
Sehr schön. Ja, da steckt einiges auch Erholsames und Entspannendes drin und ich glaube, das ist ein guter Ausgleich zum Klinikalltag.
In jedem Fall.
Sehr schön. Herr Professor Redeker, lassen Sie uns in das heutige Thema springen, die neurologische Erkrankung Parkinson. Meine Nichte ist 5 Jahre alt und hat definitiv noch nie was von Parkinson gehört. Wie würden Sie erklären, was Parkinson ist?
Parkinson ist eine Erkrankung, bei der man sich nicht mehr so frei bewegen kann. Mhm. Und die Muskulatur wird ganz teigig und schwer, wie so ein Hefeteig. Und das kann man glücklicherweise behandeln und dann kann man auch die Beweglichkeit wiederherstellen. Und nicht bei jedem, bei manchen Patienten kann das auch sein, dass es zu so einem Zittern kommt, der Hände oder auch des Mundes. Und wenn auch dieses Zittern kann man dann behandeln und dann wird es wieder besser und der Patient ist wieder freier beweglich.
Okay. Jetzt kommen wir wieder in die Erwachsenenwelt zurück. Jetzt haben Sie schon so ein paar Anzeichen ja der Parkinson-Erkrankung gegeben, so das Zittern zum Beispiel. Aber darüber hinaus, was für typische Anzeichen gibt es, die man erkennen kann?
Das Kernsymptom der Erkrankung ist eine Bewegungsverlangsamung. Und das führt zum Beispiel dazu, dass man nicht mehr so gut schreiben kann, dass der Arm beim Laufen nicht mehr mitschwingt, dass man bei schnellen Bewegungen feststellt, die eine Seite macht da nicht mehr so richtig mit. Das zweite Symptom ist dann eine Versteifung der Muskulatur, das Gehirn losgehen, dass man einfach einen banalen Schulterschmerz hat. Man denkt, es hat vielleicht was mit der Halswirbelsäule zu tun, aber letztendlich kombiniert mit dieser Bewegungsverlangsamung ist auch das eher ein Zeichen für eine beginnende Parkinson-Erkrankung. Und das dritte Symptom der Parkinson-Erkrankung ist das Zittern oder der Tremor. Und es gibt Patienten, die im Laufe ihrer Erkrankung aber auch nie Zittern entwickeln. Und während bei anderen Patienten das Zittern ganz stark im Vordergrund steht. Und darum ist die Bewegungsverlangsamung das Kernsymptom, Bewegungsverlangsamung plus Steifigkeit oder plus Tremor. Das ergibt dann die motorische Diagnose eines Parkinson-Syndroms.
Wie unterscheidet sich, ich sage mal, die Parkinson-Symptomatik von anderen neurologischen Störungen?
Dieses Parkinson-Syndrom ist letztendlich etwas, was so in dieser Konstellation tatsächlich so eine ganze Gruppe von Erkrankungen ausmacht. Und Eine Ursache davon ist dann der Morbus Parkinson. Mhm. Aber diese Konstellation findet man so nicht bei einem Schlaganfall, wo Lähmungen im Vordergrund stehen oder auch bei anderen Erkrankungen. Allerdings kann es vielfältige Ursachen für diese Symptomatik geben, wobei die häufigste Ursache der Untergang von Dopamin produzierenden Zellen im Gehirn ist. Und das ist der von James Parkinson ja vor vielen Jahren beschriebene Morbus Parkinson. Mhm.
Wenn diese Dopamin produzierenden Zellen nicht da sind, was macht, wofür ist das Dopamin verantwortlich im Gehirn?
Das Dopamin ist einmal dafür verantwortlich, dass wir eine glatte Bewegungsfolge haben und dass wir genau die richtige Spannung in der Muskulatur haben, wenn wir uns bewegen. Mhm. Und dieses abgestimmte Dopamin, das brauchen wir dann in einer bestimmten Hirnregion, um praktisch die Servolenkung für unsere Bewegung wieder zu haben. Mhm. Und in anderen Regionen ist das Dopamin allerdings auch für Belohnung zuständig und spielt auch ja bei unserer Impulskontrolle eine gewisse Rolle. Mhm. Und das Dopamin hat auch weitere Funktionen im Gehirn als jetzt nur die Servolenkung. Aber die Servolenkung steht bei den Parkinson-Patienten, sagen wir mal, als Hauptsymptom im Vordergrund.
Hm. Finde ich ein spannendes Bild, dieses Servolenkungsbild. Wenn das nicht zur Verfügung steht, naja, wer schon mal in einem Auto gesessen hat ohne Servolenkung oder wo die Servolenkung ausgefallen ist.
Gibt es ja heute nicht mehr so häufig.
Genau, aber ich kann mich noch dran erinnern. Aber da kann ich diese Bewegungsverlangsamung im Lenkprozess sehr, sehr gut nachvollziehen und auch nachfühlen quasi. Sehr schönes Bild. Hm. Jetzt haben Sie vorhin schon was gesagt zum Thema Ursachen. Und da würde ich gerne mal hingucken, was für Ursachen und Risikofaktoren gibt es für Parkinson?
Ja, der wesentliche, also das Parkinson ist eigentlich eine sporadische Erkrankung. Und es gibt allerdings eine leichte Zunahme der Häufigkeit, wenn in der Familie auch schon ein Parkinson-Patient vorliegt. Dann hat man etwas höheres Risiko. Es gibt einige erbliche Parkinson-Erkrankungen, die sind allerdings sehr selten und betreffen dann im Wesentlichen auch Patienten, die schon in jungen Jahren erkranken. Die Ursache ist, dass es zu einer Ablagerung von einem pathologischen Eiweiß kommt oder dass sich ein Eiweiß pathologisch zusammenfaltet, das Alpha-Synuklein. Und das kann interessanterweise im Darm beginnen und kann sich dann aus dem Darm über das Nervensystem bis ins Gehirn ausbreiten. Und dann tritt ab einem gewissen Stadium die motorische Symptomatik auf. Und wir sprechen dann von einem Morbus Parkinson. Mhm. Das ist allerdings, und darum habe ich das auch erzählt, das ist ein wichtiger Aspekt, weil wir wissen, dass die Erkrankung schon ganz lange läuft, wenn wir die Diagnose stellen. Und Frühsymptome der Erkrankung können zum Beispiel sein, dass man eine Riechstörung hat oder dass man im Schlaf sehr, sehr lebhaft träumt, nachts erzählt, Träume ausagiert. Das sind alles Dinge, die auch zu dieser Ausbreitung passen. Mhm. Und es wird vermutet, dass auch die Zusammensetzung des Mikrobioms, also der Besiedlung an Darmbakterien, die wir im Darm haben, dass diese Konstellation im Prinzip eine Neigung zu der Erkrankung dann führt und diese Erkrankung wahrscheinlich auch auslösen kann.
Okay. Und kann man denn wenn Sie sagen, irgendwie das beginnt teilweise schon im Magen oder Magen-Darm-Trakt, kann man da schon auch früh erkennend irgendwie durch eine Untersuchung was feststellen? Gibt es da Diagnosemöglichkeiten?
Es gibt, also in der klinischen Routine gibt es keine Untersuchungsmöglichkeiten. Wissenschaftlich wird daran gearbeitet, diese Ausbreitung der Erkrankung natürlich weiter zu verstehen. Mhm. Aber das, was glaube ich der wesentliche Punkt ist für das Verständnis der Erkrankung, ist, wir haben es mit einer neurodegenerativen Erkrankung zu tun, also einer Erkrankung, bei der Nervenzellen untergehen. Okay. Und die läuft schon sehr viel länger und sie betrifft im Prinzip auch nicht nur diese eine Region, die für die Motorik zuständig ist, sondern sie hat, sagen wir mal, sie betrifft auch andere Bereiche des Nervensystems, die also bis in die Nervenfasern im Magen-Darm-Trakt sich ausbreiten.
Sich ausbreitet, okay. Mhm. Ja, ist das spannend. Mhm. Wie wichtig ist bei Parkinson eine möglichst frühzeitige Erkennung? Oder gibt es das überhaupt, eine frühzeitige Erkennung? Was würden Sie sagen?
Es gibt Patienten, die mit sehr geringen Schwierigkeiten zum Neurologen gehen und es gibt Patienten, die sind da sehr viel duldsamer und kommen mit schon recht ausgeprägten Beschwerden zur ersten Vorstellung. Grundsätzlich sind die Empfehlungen ganz klar, dass wir davon ausgehen, dass je früher man die Parkinson-Erkrankung behandelt, dass die Prognose dann eher günstiger ist. Es gibt jedenfalls keinen Grund anzunehmen, dass das Gegenteil der Fall ist. Und die Studienlage ist dazu immer ein bisschen schwierig. Das liegt aber an auch methodischen Problemen, die man mit solchen Studien hat. Was in jedem Fall so ist, ist, dass wir natürlich durch eine frühzeitige Behandlung die Bewegungsmuster erhalten und der Patient sich frei bewegen kann. Und natürlich kann man manche Dinge gerade bei einem beginnenden Parkinson-Syndrom ganz gut kompensieren. Wenn der eine Arm beim Laufen nicht so mitschwingt, ist das ja zunächst kein Problem. Aber natürlich ist auch das physiologische Muster der Bewegung damit schon gestört. Und es fällt dann Jahre später sehr viel schwieriger, das wieder hinzukriegen, wie wenn man denn gleich daran gedacht hat und das Problem von vornherein ins Visier nimmt. Und man kommt natürlich auch mit viel niedrigeren Dosierungen von Medikamenten aus.
Ja, ich würde nochmal ganz kurz auf das Thema Therapiemöglichkeiten gucken. Und wenn ich mir das höre, degenerativ, heißt ja, da geht was kaputt. Das heißt, kann denn dieses Nervenzellmaterial oder das kann sich ja wahrscheinlich nicht wieder regenerieren, oder?
Nee, also Nervenzellen, die einmal abgestorben sind, können leider nicht wieder regenerieren. Das gilt zumindest im Gehirn. Und dort sind Zellen, die untergehen, einfach nicht wieder, die können nicht wieder neu entstehen. Die können sich nicht teilen, da gibt es keine Möglichkeit. Und das ist das Problem. Und wir suchen natürlich auch nach Strategien, diesen Untergang von Nervenzellen zu reduzieren. Da gibt es immer mal wieder Hinweise, dass das ein oder andere Medikament das so tun könnte. Allerdings ist die Studienlage da nicht so richtig klar. Und das Gleiche gilt auch für bewegungsreicher Lebensweise. Da gibt es immer mal wieder Hinweise, dass es vielleicht so sein könnte, dass das auch einen positiven Einfluss auf diesen Zelluntergang hat. Aber das ist natürlich auch sehr kompliziert in Studien am Menschen nachzuweisen und dann vor allen Dingen auch Kontrollgruppen zu haben, die da nicht gleich mitmachen wollen.
Ja, also ich sehe schon, da ist noch einiges auch durchaus an Erkenntnis gewinnen, die da noch drinstecken. Ich hatte zum Anfang gesagt, dass Sie Initiator und Mitbegründer des Parkinson-Netz Ostwestfalen-Lippe sind. Wie und warum ist dieses Netz entstanden?
Wir stellen bei unseren Patientinnen und Patienten mit Parkinson immer wieder fest, dass sie ja ein ganzes Netzwerk an erfahrenen Versorgerinnen und Versorgern brauchen. Und das gilt vom Hausarzt, der frühzeitig auf die Bewegungsstörung aufmerksam wird und sagt, wäre mal Zeit, zum Neurologen zu gehen. Wenn das zu lange dauert, dann ist das ja auch schon verlorene Zeit. Und wenn wir dann medikamentös behandeln, dann geht das am Anfang häufig sehr gut, aber irgendwann muss dann auch Physiotherapie, wenn die Sprache ein bisschen verwaschen ist, dann muss auch mal Logopädie dazukommen, Ergotherapie und dann wird dieses Netzwerk, was um diesen Patienten gespannt wird, immer komplizierter. Und wenn Sie sich das vorstellen, so eine Region wie Ostwestfalen-Lippe mit Zentren und ländlichen Regionen, dann ist es nicht immer einfach für die Patientinnen und Patienten, versierte Ansprechpartner zu finden, obwohl es die gibt. Und mit diesem Netzwerk wollen wir dafür sorgen, dass es leichter wird, diese Versorgerinnen und Versorger zu finden. Und wir möchten natürlich auch, dass der Wissenstransfer in diesem Netzwerk auch verbessert wird, dass praktisch alle auf dem besten Stand des Wissens sind und dass man aber auch einen besseren Austausch findet, dass nämlich der Physiotherapeut, der den Patienten jetzt sehr viel mehr sieht als der Arzt, vielleicht einmal im Quartal, dass der auch die Möglichkeit hat, dann Rückmeldungen zu geben, dass man sich austauscht und dass sich die Versorgung dadurch in einer Region verbessert. Und dazu wollen wir beitragen. Und das können diese Netze, das haben Sie an anderen Orten gesagt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das in Ostwestfalen-Lippe auch so umsetzen und etablieren.
Ja, Ja, sehr spannend und finde ich ein tolles, einen tollen Zusammenschluss, ne? Einfach immer wieder diesen Aspekt auf den oder den Blick auf den Patienten zu richten und zu gucken, okay, wie können wir den Patienten mit möglichst vielen Fachexpertisen möglichst gut weiterhelfen? Das ist ja so ein ganz, ganz platt mal ausgesprochen, das, was dahinter steht.
Genau. Und in einer Region gibt es einfach ganz viel Expertise. Aber die muss natürlich zugänglich sein und diese Zugänglichkeit zu verbessern, das ist auch eine Idee dieses Parkinson-Netzes OWL Plus.
Sehr schön. Und das ist schon fast ein gutes Schlusswort, hätte ich beinahe gesagt, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie sich näher mit dem Thema Parkinson beschäftigen wollen und neugierig auf das Parkinson-Netz Ostwestfalen-Lippe Plus geworden sind, dann schauen Sie unbedingt mal auf der Internetseite des Netzes vorbei. Das ist www.pnowlp.de. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Da muss man einfach nur reingehen, einmal draufklicken, dann geht es da an die richtige Stelle. Ja, dann sage ich für heute, Herr Professor Redeker, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Vielen Dank, Herr Holzhausen.
Und natürlich verabschieden wir uns auch heute wieder von unseren Zuhörern. Seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier heißt Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie auch in der heutigen Folge wieder dabei waren. Mehr Infos zum Klinikum Lippe, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland, finden Sie unter www.klinikum-lippe.de oder besuchen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden uns auf Facebook, Instagram oder auch LinkedIn.